Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Bei der Präsidentenwahl in Georgien lässt Amtsinhaber Saakaschwili seine Konkurrenz weit hinter sich. Der israelische Ministerpräsident Olmert erhöht den Druck auf die Palästinenser im Gazastreifen. Die Schweizer Wintersportorte können auf gut gebuchte Feiertage zurückschauen. Später an: Töten für eine Handvoll Geld. Die Gewalt in Kenia ist offenbar gut organisiert worden. Und Schluss mit Träumen. Ost-Jerusalem wird nie mehr sein, was es war. Die Palästinenser verlieren täglich ein Stück ihrer Stadt. Ost-Jerusalem ist unser heutiger Schauplatz. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Georg auf der Mauer.
In Georgien ist bei der Auszählung der Stimmen der amtierende Präsident Saakaschwili weiterhin in Führung. Doch sein Vorsprung ist jetzt unter die 50%-Marke gerutscht. Nach Auszählung von einem Drittel der Wahlkreise kommt der 40-Jährige auf rund 49%. Der Oppositionskandidat Gace Chiladze auf 25%. In der Hauptstadt Tiflis versammelten sich etwa 10.000 Menschen, die friedlich gegen Saakaschwili demonstrierten. Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, hatten der Wahl grundsätzlich demokratische Standards zugebilligt. Andreas Gross, der Schweizer Wahlbeobachter des Europarats, erklärte jedoch, davon könne keineswegs die Rede sein. Israels Ministerpräsident Ehud Olmert hat nach dem jüngsten Raketenangriff aus dem Gazastreifen auf die Hafenstadt Aschkelon angekündigt, härter gegen die Palästinenser vorzugehen. Der Angriff am Donnerstag stelle eine Eskalation der Terroraktivitäten dar, sagte Olmert an der Kabinettssitzung in Jerusalem. Derweil berichten israelische Medien, Israel und die Palästinenser wollten bereits vor dem Besuch von US-Präsident Bush Verhandlungen über die Kernfragen wie Jerusalem, den künftigen Grenzverlauf sowie die Flüchtlingsproblematik aufnehmen. US-Präsident Bush wird am kommenden Mittwoch in Israel erwartet. Er will im Nahostkonflikt vermitteln. Es handelt sich um Bushs ersten Besuch in der Region. Ein amerikanischer Anhänger des Terrornetzes Al-Qaida hat in einer Videobotschaft zu Attentaten gegen den US-Präsidenten aufgerufen. Die Schweizer Armee streicht für die Rekrutierung einige Gebrechen aus der Liste, die bis anhin eine Dienstuntauglichkeit mit sich brachten. Ein Sprecher des Verteidigungsdepartements bestätigte einen Bericht der NZZ am Sonntag, wonach die Armee dadurch mit 1-2% mehr Diensttauglichen rechne. Letztes Jahr seien insgesamt 40% als dienstuntauglich ausgemustert worden. Der Sprecher betonte, die medizinischen Anforderungen würden nicht gesenkt. Es seien vielmehr Krankheitsbilder gestrichen worden, die heute dank des medizinischen Fortschritts geheilt werden könnten. Die Schweizer Winterferienorte melden für die Festtage sehr gute Besucherfrequenzen. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur SDA haben die Jungfraubahnen 183.000 Fahrgäste befördert. Hier hat jedoch das Sesselbahnunglück auf der kleinen Scheidegg vom letzten Donnerstag mit einem Todesopfer die Stimmung getrübt. In Verbier im Wallis registrierten die dortigen Bahnen ein Umsatzwachstum von 36%. Und in der Zentralschweiz haben die Titlisbahnen ein Plus von 20% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Im Kanton Graubünden wurde laut der Tourismusorganisation Graubünden Ferien bei den Übernachtungen eine Zunahme von rund 3% verzeichnet. Einer Umfrage zufolge erachten 50% der Befragten Tierversuche für notwendig, 46% hingegen halten Tierversuche für unnötig. Dies tat die Stiftung Animal Free Research, also Forschung ohne Tierversuche, mit. In der Westschweiz liege die Zustimmung zu Tierversuchen deutlich höher. Zudem erachteten wesentlich mehr Männer als Frauen Tierversuche für notwendig, heißt es weiter. Abgelehnt haben 3/4 der Schweizerinnen und Schweizer Versuche an Affen. Befragt wurden über 1.000 Personen. Der Kabarettist und Autor Emil Steinberger ist zu seinem 75. Geburtstag zum Ehrenbürger der Stadt Luzern ernannt worden. Im Rahmen einer zweistündigen Sendung auf Schweizer Radio DRS1 wurde Emil die Ehrenbürgerurkunde von Stadtpräsident Urs Studer übergeben. Studer sagte, das Ehrenbürgerrecht sei Emil Steinberger ohne spezielle Prüfung verliehen worden. Dies in Anspielung auf den Film «Die Schweizermacher», in dem Emil einen Beamten der Fremdenpolizei darstellt. Ein sichtlich gerührter Emil verdankte die Ehrung in seiner Heimatstadt.
Es tut gut, aber auf der anderen Seite, ja, es ist eine Belastung, so etwas durchzustehen, muss ich ehrlich sagen.
In der Sendung wurden Leben und Werk von Emil Steinberger gewürdigt, so auch vom Bundesrat Samuel Schmid. Und damit zum Sport mit Freddy Hunkeler.
In der Schweizer Eishockeymeisterschaft sind heute 3 Spiele ausgetragen worden, dies sind die Resultate. Im Spitzenkampf gewinnt Genf Servet gegen den Leader SC Bern 4:2. Die SC Tigers unterliegen den ZSC Lions 1:2. Der EV Zug gewinnt gegen die Kloten Flyers 3:0. Kein Schweizer Skifest mehr in Adelboden. Nach dem Doppelsieg von gestern triumphierten heute beim Weltcup-Slalom die Österreicher und gaben damit eine starke Antwort. Es siegte Mario Matt vor Benjamin Reich und dem Deutschen Felix Neureuther. Die 4 gestarteten Schweizer, Gini, Albrecht, Berto, Vogel und Villetta, schieden allesamt bereits im ersten Durchgang aus. Beim Weltcup-Slalom der Frauen im tschechischen Spindlermühle gewann die Österreicherin Marlies Schild vor Veronika Susulova aus der Slowakei und Maria Riesch aus Deutschland. Sandra Gini auf Platz 15 war beste Schweizerin, Aline Bonjour wurde 20. An der Viererbob-Schweizermeisterschaft in St. Moritz gewann das Team von Martin Galliker vor Beat Hefti und Ivo Rüegg.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Getrübte Siegesfeier in Georgien. Saakaschwilis mögliche Wiederwahl vertieft den Graben durch die Gesellschaft. Organisierte Vertreibung in Kenia. Für die Gewalt nach der Wahl sollen bezahlte Schlechter verantwortlich sein. Sri Lankas Scherbenhaufen. Nach 6 Jahren offiziellem Waffenstillstand droht wieder der Bürgerkrieg. Zwischen Traum und Wirklichkeit. Die Palästinenser haben Ostjerusalem längst an Israel verloren. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Ostjerusalem, bedeutungsvoller Schauplatz einer tragischen Geschichte. Und Zäune und Mauern am Rio Grande. Die USA machen die Grenzen dicht. Dazu die Wiederholung der Sendung International, gleich im Anschluss an diese Sendung um 18.30 Uhr. Georgiens Präsident Michael Saakaschwili scheint vielleicht doch nicht bereits im ersten Wahlgang einen Sieg davontragen zu können. Das vorläufige Endergebnis der Wahlen in Georgien wird erst in einigen Stunden erwartet. Hochrechnungen zufolge kommt Saakaschwili auf knapp 50%, damit ist er seiner Konkurrenz aber weit voraus. Die Opposition protestierte gegen die in ihren Augen gefälschte Wahl. Ich sprach vor der Sendung mit dem ARD-Korrespondenten in der Hauptstadt Tiflis, mit Hermann Krause, und fragte ihn zuerst nach der Stimmung.
Ja, man muss sagen, dass das Land nach wie vor gespalten ist. Die Wahlen haben nicht dazu geführt, dass es so etwas wie eine Versöhnung zwischen den unterschiedlichen Lagern gibt. Heute Nachmittag hat es eine Demonstration gegeben, und zwar eine Demonstration der Oppositionellen. Die trafen sich in Tiflis in der Altstadt, zwischen 5.000 und 10.000 Leute, und da war Verbitterung zu spüren. Verbitterung darüber, dass ihr Kandidat nur 25% bekommen habe. Da sagen die Anhänger der Opposition, dies kann nicht stimmen. Die Wahlen seien gefälscht, es sei manipuliert worden.
Was ist denn Ihr persönlicher Eindruck, wie frei und fair waren diese Wahlen tatsächlich?
Ja, das ist natürlich alles sehr schwer zu beurteilen. Also es gab heute eine Gruppe von Wahlbeobachtern, von OSZE-Wahlbeobachtern, die sich hier geäußert haben und die gesagt haben, dass diese Wahl im Großen und Ganzen den Standards der OSZE entsprochen habe. Aber man darf eines nicht vergessen, diese Wahlbeobachter kommen für 24 Stunden oder für 48 Stunden hier nach Georgien, werden dann von einem Wahllokal zum nächsten gefahren. Und dann wird ihnen immer wieder gesagt, seht mal, es ist alles in Ordnung, es läuft alles prima. Aber sie können nicht hinter die Kulissen schauen. Denn die große Frage ist ja zum Beispiel, wenn ausgezählt wird, wo wandern die Stimmen hin? Kann da nicht nochmal jemand ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Stimmen nachschieben?
Nun konnte man ja lesen und hören, dass eigentlich viele Menschen genug haben von Präsident Saakaschwili, und dennoch haben sie ihn doch offenbar recht komfortabel wiedergewählt. Weshalb?
Ja, es ist so, dass er zum Beispiel hier in Tiflis, in der Hauptstadt, kaum noch Rückhalt hat, denn hier sind die Ereignisse vom 7. November natürlich allen in Erinnerung. Je weiter man aber von der Hauptstadt wegkommt, desto größer ist die Zustimmung für ihn. Da haben die Leute auch keine Ahnung, wer sind denn die Oppositionskandidaten, worum geht es denn eigentlich? Und aus dem Grunde hat er anscheinend in den ländlichen Gebieten die meisten Stimmen eingefahren. Vorausgesetzt natürlich, das stimmt alles, vorausgesetzt, es wurde richtig ausgezählt, was ja die Opposition bezweifelt. Die Opposition sagt, auch weit weg von Tiflis hat man kein Vertrauen mehr.
Werfen wir einen Blick auf die Opposition. Die hat es ja auf die Wahlen hin nicht geschafft, als Einheit aufzutreten. An was krankt sie?
Die Opposition krankt sicherlich an einem wirklichen Programm, weil die Opposition eigentlich nur ein Ziel hat, den Präsidenten loszuwerden. Und der wichtigste Kandidat der Opposition, Levan Gacheceladze, hat wiederum ein anderes in den Wahlkampf gebracht, was viele doch dann hinterher erstaunt hat. Er hat gesagt, wir müssen wegkommen von einer Republik, in der der Präsident das Sagen hat. Wir wollen eine parlamentarische Republik, wo also das Parlament im Vordergrund steht. Das hat viele nicht überzeugen können wohl, aber dennoch, er hat Anhänger. Die Demonstranten, die hier heute zusammenkamen, die waren alle eindeutig für Gacheceladze. Und ein Vertreter der Opposition sagte, es wäre kein Problem für die Opposition, 100, vielleicht auch 200.000 Menschen zu mobilisieren, vorausgesetzt, das Wetter hier in Georgien wird ein bisschen besser.
Bisher waren ja die Proteste der Opposition jetzt am heutigen Tag friedlich verlaufen. Welches Potenzial steckt noch in dieser Opposition? Könnten diese Proteste noch umschlagen in Gewalt?
Na, die Opposition hat ja immer friedlich protestiert. Es ist ja nicht so, dass sie mit Gewalt vorgegangen ist, sondern das waren ja die Sicherheitskräfte von Saakaschwili, die auf die Opposition eingeschlagen haben am 7. November, man erinnere sich daran. Die Provokation ging eindeutig von den Sicherheitskräften aus, das belegen zahlreiche Videos, obwohl Präsident Saakaschwili auf einer Pressekonferenz hier das Gegenteil behauptete. Nein, es ist die Opposition, die bisher friedlich demonstriert hat. Und nun muss man sehen, zu welchen Mitteln sie greift. Ob sie möglicherweise versucht, einen Streik anzuzetteln, ob es eine Art Generalstreik geben soll oder, was wir vermuten, ob man versucht, am nächsten Wochenende zu zeigen, wie viele Leute bereit sind, auf die Straße zu gehen, um gegen Saakaschwili zu protestieren. Und wie gesagt, das können bis zu 200.000 Menschen werden.
Informationen aus Tiflis von Hermann Krause. Die Menschen in Kenia stehen unter Schock. Hunderte wurden in der vergangenen Woche mit brutaler Gewalt getötet, über 30 verbrannten bei lebendigem Leib in einer Kirche, die angezündet worden war. So etwas habe es in Kenia noch nie gegeben, sagen jetzt viele. Doch so schlimm die Ereignisse seit letzten Sonntag, seit der Ausrufung von Kibaki als Wahlsieger sind, neu ist die Gewalt in Kenia nicht und sie ist nicht einfach das Resultat des Volkszorns. Deres Afrika-Korrespondent Rudi Küng aus Nairobi.
Polizisten vertreiben mit Warnschüssen protestierende Jugendliche im Kibera-Slum von Nairobi. An Szenen wie diese von gestern Samstag hat sich die Bevölkerung Kenias in der vergangenen Woche gewöhnen müssen. Ein Bewohner der kenianischen Hauptstadt bemerkte, er habe in seinem Leben noch nie so viele Schüsse gehört. Der größte Teil davon ging wohl über die Köpfe der Leute hinweg. Aber niemand weiß, wie viele Menschen durch Polizeiaktionen getötet worden sind. Dennoch will Raila Odinga vom oppositionellen Orange Democratic Movement die Regierung wegen der Polizeigewalt am Internationalen Strafgericht in Den Haag einklagen. Schockiert jedoch sind viele Kenianerinnen und Kenianer über die brutale Gewalt, die bewaffnete Banden gegen Bewohner der Slums in der Hauptstadt und von Ortschaften im Westen des Landes verübt haben. Insgesamt sind bisher mindestens 360 Tote zu beklagen. Peter Kamau wurde unmittelbar nach der Bekanntgabe des Wahlresultats von seiner Pflanzung im äußersten Westen Kenias vertrieben, konnte aber nicht aus dem Gebiet fliehen.
They had blocked the roads and they were attacking people and torching houses, burning and killing.
Sie hätten die Straßen blockiert, Leute angegriffen und Häuser abgefackelt. Es sei ein Abbrennen und Töten mit Speeren und Pfeilen gewesen. Sie hätten aus den Matatus, den Kleinbussen heraus, die Kikuyus geholt und diese mit Macheten traktiert, getötet oder dem Sterben überlassen. Wer aber sind sie, die Täter?
The culprits are not residents of the area. They come from very far. They are hired by politicians.
Die Täter seien keine Leute aus der Gegend. Sie seien von weit her hergebracht worden. Politiker hätten sie angestellt und ihnen umgerechnet rund 20 Franken pro Tag gezahlt. Sie hätten die Gegend nicht gekannt. Nachbarn hätten sie zu den Häusern von Kikuyus gewiesen. Die Häuser und die Fahrzeuge hätten sie dann angezündet und die Leute umgebracht. Milizen sei das richtige Wort für diese Banden, fährt Peter Kamau fort, ein Kikuyu-Familienvater von 4 Kindern. Und er bezeichnet einen bekannten Politiker der Region als Warlord, als Kriegsfürst. Kamau ist überzeugt, dass die Gewaltaktionen gut vorbereitet wurden für den nun eingetretenen Fall, dass der Oppositionskandidat Raila Odinga nicht gewählt würde. Nur so sei zu erklären, dass das Töten und Brandschatzen gleichzeitig an vielen Orten unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlsiegs von Mwai Kibaki begonnen habe. Und das Ziel der Gewalt sei, die Kikuyus aus dem Westen zu vertreiben.
The intention actually is to make people move away from those regions, to dislocate the Kikuyu from Rift Valley.
Dabei könnten die Politiker der Westregion auf die Abneigung der Bewohner gegenüber den Kikuyus zählen. Die Kikuyus, die zahlenmäßig größte Volksgruppe Kenias, dominieren die relativ starke Wirtschaft des ostafrikanischen Landes. Kikuyus haben sich immer mehr auch außerhalb ihres Stammlandes, die Zentralprovinz, angesiedelt und so den Kampf um Land verschärft. Viele Volksgruppen fühlten sich von den Kikuyus ausgebeutet und wollten deshalb Kibaki, ein Kikuyu, von der Macht weghaben. Aus Rache würden nun die Kikuyus aus dem Westen vertrieben. 100.000 Vertriebene sind es mittlerweile, deren Lage zusehends schlimmer wird. Die Reaktion von Peter Kamau auf diese Notlage überrascht. Gewalt zwischen den Volksgruppen im Westen gebe es schon seit 1990. Schon mehrmals seien zigtausende Kikuyus vertrieben worden und später wieder zurückgekehrt. Das werde auch dieses Mal wieder geschehen.
It started back in 1990. And whenever we are displaced, we still go back. If I'm evicted, I'll just wait for the situation to calm down and then I go back.
In Sri Lanka haben Regierungstruppen offenbar den Geheimdienstchef der Tamilenrebellen getötet. Dessen Tod wurde auf einer Internetseite, die den Rebellen nahesteht, bestätigt. Sri Lanka steckt wieder mitten in einer Welle der Gewalt und die könnte noch zunehmen, denn die Regierung hat letzte Woche den Waffenstillstand nach 6 Jahren offiziell für beendet erklärt. ARD-Korrespondentin Sandra Petersmann.
Die sri lankische Armee und auch die mit den Rebellen sympathisierende Internetseite www.tamilnet.com haben den Tod des Geheimdienstchefs der tamilischen Befreiungstiger bestätigt. Nach Angaben der tamilischen Internetseite ist Oberst Charles, der mit richtigem Namen Shanmuganathan Ravishankar hieß, im Norden Sri Lankas durch eine am Straßenrand versteckte Bombe getötet worden. Die Sprengfalle soll das Auto des hochrangigen LTTE-Führers zerfetzt haben. Für den Anschlag macht die tamilische Internetseite ein Sonderkommando der sri lankischen Armee verantwortlich, das tief in Rebellenterritorium eingedrungen sein soll. Die Armee selber gibt offiziell keine Details bekannt. Die Kämpfe im Norden Sri Lankas haben seit Freitag mehr als 30 Menschen das Leben gekostet. Nach Angaben der Armee sollen alle getöteten Rebellen sein. Eine unabhängige Überprüfung ist nicht möglich, weil Journalisten aus den Kampfgebieten ferngehalten werden. Politische Beobachter und Menschenrechtsgruppen befürchten, dass die neue Welle der Gewalt ein klares Indiz dafür ist, dass der Bürgerkrieg auf Sri Lanka wieder in voller Härte ausbricht. Die sri lankische Regierung hatte am Mittwoch den Waffenstillstand mit den Rebellen nach 6 Jahren für beendet erklärt, nur wenige Stunden nach einem Bombenanschlag in der Hauptstadt Colombo. Keine weiteren Verhandlungen mehr, so Informationsminister Anura Priyadarshana Yappa zu Journalisten. Es sei denn, die LTTE-Rebellen legten ihre Waffen nieder.
It's useless talking to them now. In future, if they decide to lay down their arms and come to talks with us, yes, government can reconsider.
Norwegen hatte den Waffenstillstand 2002 vermittelt. Jetzt stehen die Skandinavier vor dem Scherbenhaufen ihrer jahrelangen Bemühungen. Es bleibt nur eine Galgenfrist. Laut der Vereinbarung von 2002 muss erst noch eine Frist von 14 Tagen verstreichen, bevor die Kündigung des Waffenstillstands endgültig ist. Erik Solheim, der norwegische Minister für internationale Entwicklung, sprach am Mittwoch von einer gefährlichen Entwicklung und deutete an, dass die Skandinavier ihre Beobachtermission zum Stichtag 16. Januar abziehen werden.
Sandra Petersmann. Wenn von einer Friedenslösung zwischen Israeli und Palästinensern die Rede ist, und davon ist viel die Rede, dann geht es immer auch um den Status von Ostjerusalem. Das war bei den jüngsten Verhandlungen nicht anders. Sie sollen in den nächsten Tagen ins Rollen kommen und endlich die Kernfrage des Konflikts angehen, nämlich den künftigen Grenzverlauf, das Flüchtlingsproblem und eben den Status von Ostjerusalem. Die Palästinenser beanspruchen den 1967 von Israel annektierten Ostteil Jerusalems als künftige Hauptstadt Palästinas. Israel hingegen sieht ganz Jerusalem als untrennbare Hauptstadt Israels. Robert Steli führt uns an den letzten Schauplatz unserer Serie über Orte von ganz besonderer Bedeutung in diesem Jahr.
Falafelhändler hinter protzenden Fettpfannen, Polizisten hoch zu Pferd, Bettler, die ihre Prothesen zur Schau stellen und um Almosen bitten, daneben pummelige Bäuerinnen, welche Gemüse und stark riechendes Gewürz anbieten. Vor dieser Kulisse bewegt sich ein Strom von Menschen durch das Damaskustor in die Altstadt von Jerusalem. Nur ein paar Schritte weiter die Via Dolorosa, wo sich Gruppen von Touristen die Stationen auf dem Kreuzweg Christi erklären lassen. Vom Turm gegenüber dem österreichischen Hospiz der Heiligen Familie ruft der Muezzin zum Mittagsgebet. An vielen Stellen ist es dunkel und feucht. Touristen, muslimische Gläubige, orthodoxe Juden und Mönche drängen durch die engen Gassen, scharf beobachtet von israelischen Sicherheitsleuten, an deren Rücken Maschinenpistolen baumeln. Die Dominanz Israels und der Juden ist auch im muslimischen Viertel der Altstadt nicht zu übersehen.
People, Jews take it everything, Arabic, nothing.
Wir und die anderen Araber haben immer nur von Jerusalem geredet, aber nichts dagegen getan, dass sich Israel auch in der Altstadt immer mehr breit macht.
Jerusalem, you want something people strong to take Jerusalem, because Jewish he talk only for Arabic, Arabic only speak, nothing to make.
Wir haben verloren, sagt einer der Souvenirhändler. Wenn wir, wie die Libanesen, eine Hisbollah hätten, die Israel die Stirn böte und die sich für uns wirklich einsetzen würde, dann wäre hier alles besser, meint er. Und seine Nachbarn stimmen ihm zu.
If you have people Arabic strong, the same Hisbollah, everything is good here in Jerusalem.
Seit Jahren spricht man von Frieden in Oslo, in Madrid. Bekommen aber haben wir nie etwas, resümiert der Händler.
Nothing. The same Oslo, the same Madrid. The same, everything the same.
Israel breitet sich seit dem Sechstagekrieg vor 40 Jahren in ganz Ostjerusalem systematisch aus. Einflussreiche Juden wie der frühere Premier Sharon haben Grund und Boden in der Altstadt erworben. Verwaltungs- und Gerichtsgebäude wuchern geradezu im palästinensischen Ostteil der Stadt. Ich kenne meine Vaterstadt nicht mehr, stellt der in Jerusalem geborene palästinensische Menschenrechtsaktivist Bassem Eid fest, der als Kind miterlebte, wie israelische Soldaten die Altstadt von Jerusalem eroberten.
See, I don't think that anything remain here in memory, because East Jerusalem totally changed by the Israelis. I don't think that the Damascus Gate today is the same Damascus Gate 40 years ago.
Es ist schmerzhaft, was sich alles verändert hat. Aber wir Palästinenser müssen einsehen, dass wir Ostjerusalem verloren haben, zieht Bassem Eid Bilanz.
I think that the most painful thing today that we the Palestinians almost lost East Jerusalem. It looks like that we will never rule East Jerusalem after 40 years of occupation.
Er sei Realist und nicht Träumer. Er sehe, was sich verändert habe, was nicht mehr rückgängig gemacht werden könne, sagt Eid. Tatsächlich, Israel hat seit dem Sechstagekrieg als Teil einer bewussten Bevölkerungspolitik in Ostjerusalem systematisch Juden angesiedelt und mit Restriktionen aller Art die palästinensische Bevölkerung vertrieben oder ihre Entwicklung behindert. Gleichzeitig wurde das Stadtgebiet im Osten für den Bau von israelischen Siedlungen und Trabantenstädten ausgeweitet. Bereits 1980 hat Israel die Stadt zur untrennbaren Hauptstadt Israels erklärt. Und das soll so bleiben, wenn es nach dem Willen von Hunderttausenden von Siedlern und Nationalisten geht, die bei jeder Gelegenheit für die unteilbare israelische Hauptstadt Jerusalem demonstrieren.
Jerusalem lo techulak. Hi ir achat, shlema, meuchedet.
Dass Israel mit der Annexion Ostjerusalems Völkerrecht verletzt hat, wie es die UNO-Resolution 478 festhält, kümmert sie dabei wenig. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem hält fest, dass allein in den ersten 15 Jahren nach dem Sechstagekrieg über 40.000 Wohnhäuser für Israeli, aber nur knapp 600 für Palästinenser gebaut worden sind. Diese Entwicklung hat sich seither noch verstärkt. Über das einstige Brachland beim Mandelbaumtor, bis 1967 der einzige Übergang zwischen West- und Ost-Jerusalem, donnern heute Autos über eine mehrspurige Straße nach den vielen Siedlungen, die sich wie ein Kranz um Jerusalem winden. Israel hat mit seiner Siedlungspolitik und baulichen Veränderungen in den letzten Jahren kontinuierlich Fait accompli geschaffen, welche zu kaum mehr überwindbaren Hindernissen bei der Suche nach Frieden geworden sind. Ostjerusalem, durch israelische Siedlungen buchstäblich umzingelt, sieht sich durch den Bau der Mauer zudem immer mehr auch vom eigenen palästinensischen Hinterland abgetrennt. Bessem Eid, der gebürtige Palästinenser aus Ostjerusalem, der heute in Jericho wohnt, hat aufgrund der Erfahrung der letzten 40 Jahre die Hoffnung aufgegeben, dass seine Vaterstadt jemals zur Hauptstadt eines Staates Palästina wird.
I don't believe that the Israelis are going to share it with us. I don't believe that East Jerusalem is going to be the capital of the coming Palestinian state. So I think that we shouldn't have to continue dreaming on East Jerusalem.
Hören wir auf, von unserer Hauptstadt Jerusalem zu träumen, Folger Bessem Eid, für den es nach der Erfahrung der letzten 40 Jahre schon ein Erfolg wäre, wenn Jerusalem wenigstens zu einer internationalen Stadt würde, mit Entwicklungsmöglichkeiten für Israeli und Palästinenser. Es ist die Sichtweise eines unabhängigen Intellektuellen, die von den allermeisten palästinensischen Politikern freilich weiterhin völlig abgelehnt wird. Für sie bleibt Ostjerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates eine Conditio sine qua non für Frieden im Nahen Osten, obschon auch ihnen der grundlegende Wandel Ostjerusalems in den letzten 40 Jahren nicht entgangen sein kann.
Das war Robert Stähli vom Schauplatz Ostjerusalem. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Gabriella Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.